Ja, was trägt im Ernstfall? Wir haben in dieser Theaterszene gespürt, es gibt billigen Trost, jedenfalls Trost, der so rüberkommt, unbedachte, schnelle, fromme, leichtfertige, einfache Antworten. Es gibt Worte, die manchmal auch aus Verlegenheit dahergesagt werden. Vielleicht haben wir selbst schon gut gemeinte Worte gehört, die trösten sollten, die auch in guter Absicht gesprochen wurden, aber die doch besser nicht gesagt worden wären. Das Beste, was wir im Alten Testament aus dem Buch Hiob von Hiobs Freunden lernen können, ist, dass sie zunächst einfach gekommen sind, da waren und geschwiegen haben. Angesichts von Leid, von schwierigen Situationen sollten wir so gut wie möglich einfühlsam sein. Es ist gut, wenn Worte aus dem Schweigen, aus dem Innehalten, aus dem Zuhören und den anderen ernst nehmen und aus dem Beten gewonnen werden. Was trägt im Ernstfall? Nähe und Zuspruch. Beides schenkt uns Gott. Und wir dürfen es im Namen Gottes beides weitergeben. Wir hatten letztes Wochenende Ehepaar Schlitter hier zu Gast bei uns in der Gemeinde, die Eltern des 5 Monate vermissten und letztlich doch ermordeten Mirko. Und sie waren starke Zeugen dafür, dass Glaube an Jesus Christus im Ernstfall trägt. Im Ernstfall ist Nähe und sind Zusagen wichtig. Paulus, der selbst in vielerlei Hinsicht Leid erlebt hat, schreibt in einem Brief an die Gemeinde in Rom so eine Zusage, die wir schon in der Theaterszene gerade gehört haben. Den Vers Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Aber diese Zusage haut er der Gemeinde in Rom angesichts der Christenverfolgung des ersten Jahrhunderts nicht um die Ohren, sondern er schreibt ein ganzes Kapitel zum Trost. Römerbrief Kapitel 8. Und es ist gut, wenn wir den Zusammenhang verstehen, aus dem diese Zusage geboren wird. In den Versen 14 bis 17 davor finden wir einen Schlüssel für das, was im Ernstfall trägt. Paulus beschreibt hier nämlich eine Gewissheit, die wie ein Fundament ist. Und das ist der erste Punkt. Als Fundament eine Gewissheit haben, nämlich, dass wir Gottes Kinder sein dürfen und deshalb eine Zukunft haben. Paulus schreibt ab Vers 14, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Das Unerträgliche ist Einsamkeit, Verlassenheit. Wer sich aber sicher weiß, Kind Gottes geworden zu sein, der weiß, ich bin niemals allein und verlassen. Das ist ein ganz starker Trost. Es gibt einen himmlischen Vater, zu dem ich rufen und schreien und weinen kann und bei dem ich neue Hoffnung finden kann. Paulus schreibt ja in einer Zeit, in der im Römischen Reich die Christen verfolgt wurden. Er weiß und er sieht sehr realistisch, dass es ganz verschiedene Formen von Leid in unserem Leben gibt. Aber Leid soll nicht das letzte Wort haben. In seinem Text fährt Paulus fort, das Fundament zu beschreiben, auf das Kinder Gottes zurückgreifen können. Und er schreibt in Vers 17, als Gottes Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Christlicher Glaube befähigt, vor dem Leid nicht wie vor einer dunklen Wand zu stehen, die uns erdrückt und gefangen nimmt, sondern durch das Leid durchzusehen, weiter zu sehen auf ein ewiges Ziel, eine gute Zukunft. Wie immer Leid aussieht und wie lange es gehen mag, es ist nicht der Schlusspunkt. Kinder des himmlischen Vaters erwartet eine unbeschreibliche Herrlichkeit. Und alles Schöne, was wir hier auf dieser Erde auch erleben, wird gerade mal sein wie ein Vorwort von einer Geschichte, die dann mit Kapitel 1 beginnt, einer unendlichen Geschichte. Was trägt im Ernstfall? Dass wir gewiss werden dürfen, Kind Gottes zu sein, Kind eines himmlischen Vaters, der eine gute Zukunft für uns bereithält und am Ende alles toppen wird und uns auch für alles entschädigen wird. Und auf diesem Fundament schreibt Paulus, unter welchen Voraussetzungen wir Vers 28 sagen können, dass denen, die Gott lieben, tatsächlich alle Dinge zum Guten mitwirken. Mein zweiter Punkt ist, dass wir einstimmen in einen dreifachen Seufzer, den Paulus in den nächsten Versen beschreibt. Paulus redet in Römer 8 davon, wie bedrängt und unsicher das Leben ist. Für alle, für Menschen, für Tiere, für die ganze Schöpfung. Er sagt, es wird viel gelitten auf Erden. Und das erste Seufzen, was Paulus beschreibt, ist das Seufzen der Schöpfung. Er schreibt in Vers 19, darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem die Kinder Gottes offenbar werden, dass die Schöpfung zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit wird. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung mitseufzt und mit in den Wehen liegt wie eine Frau bei einer Geburt. Paulus sieht die Folgen der Auflehnung des Menschen gegen Gott bis in die Ökologie hinein. Alle Geschöpfe leiden unter der Entfremdung vom Schöpfer. Wir wissen, dass Meeresvögel verenden nach Tankerkatastrophen, Schöpfung wird zerstört, Regenwälder werden abgeholzt, natürlicher Lebensraum zerstört, das Klima kippt aus dem Gleichgewicht, die Schöpfung seufzt. Aber Paulus weiß, wenn wir Menschen befreit werden, wird mit uns auch die Schöpfung befreit. Himmel ist die befreite Schöpfung. Himmel ist die wiederhergestellte Schöpfung. Die ganze Schöpfung wird aufatmen. Sie wird heil werden. Alles Geschaffene wird Gott loben. Aber noch seufzt die Schöpfung. Und Paulus schreibt weiter, dass nicht nur die gesamte Schöpfung, sondern eben auch speziell wir Menschen seufzen. Ab Vers 23 schreibt er, aber auch wir selbst, die Christen, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in uns selbst und erwarten die vollendete Kindheit, nämlich die Erlösung, dass auch unser Körper von aller Vergänglichkeit befreit wird. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen wir aber auf etwas, was wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Paulus weiß, Leid gehört zu unserem Leben und wir müssen lernen, damit umzugehen und hindurchzugehen. Paulus kennt sich mit Leiden aus. Im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 23, erfahren wir von einer Situation, in der er den Tod herbeisehnte. Und im zweiten Brief an die Korinther, in Kapitel 1, Vers 8, folgende schreibt er, denn wir wollen euch nicht im Unkenntnis darüber lassen, über unsere Bedrängnis, die uns widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, dass wir sogar am Leben verzweifelten. Paulus ist hier ganz ehrlich. Und wenn er in Römer 8 von unserem Seufzen spricht, dann schließt er alles mit ein. Jede Verletzung, alle Schmerzen, alle Enttäuschungen, alle Gemeinheiten, alle Grausamkeiten, den Zerfall unseres Körpers, unseres Geistes und auch unsere gekränkte Seele. Christen haben Anteil an Leid, manchmal sogar um ihres Glaubens willen. Und sie nehmen Anteil an Leid, an dem Seufzen. Überall dort seufzen sie mit, wo Nöte sind. Wir sind bereits gerettet und mit dem Retter im Bund und wir feiern heute Abendmahl. Und da dürfen wir ganz bewusst in diesen Bund treten. In diesen Bund, dass Jesus Christus uns befreit hat zu einer Beziehung zu Gott. Dass wir Gott als Vater gewinnen dürfen und er den Abgrund unserer Schuld bedeckt. Aber noch geht Schmerz durch diese Welt und auch durch unser Herz. Es gibt schwer verdauliche Situationen, harte Prüfungen für unseren Glauben. Aber wir können jede kleine und große Herausforderung als Echtheitserweis nehmen, dass dabei freigelegt und offenbar wird, was in uns ist, ob und was für ein Fundament unser Glaube hat. In Prüfungen zeigt sich, ob wir Jesus lieben und lieben, was er liebt. Insofern gibt uns die Bibel eine hilfreiche Bewertung und Perspektive von Leid in Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Da steht, betrachtet es als Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Denn durch solche Bewährungsproben, und das ist eine Zusage, wird euer Glaube fest und unerschütterlich. Bis zuletzt sollt ihr so unerschütterlich festbleiben, dass ihr in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet. Ich denke, nach dem letzten Sonntag kennen wir Menschen, deren Glaube im Leid sogar noch stärker, tiefer geworden ist und die trotz allem Lebensfreude ausstrahlen. Der Bibeltext soll nicht falsch verstanden werden. Wir freuen uns nicht über Leid. Leid an sich ist nicht gut. Wir Christen verklären auch nicht das Leid und wir erklären auch nicht Leiden zur Tugend wie andere Ideologien. Aber wir freuen uns, wenn wir die Echtheit unseres Glaubens zeigen können. Wir vertrauen nämlich darauf, dass uns durch Gottes Möglichkeiten Leid nicht bricht, sondern stärker macht. Wir sehen Leid als Realität in dieser Welt. Der Grund, warum wir Jesus folgen, ist Liebe und nicht die Spekulation auf Leidfreiheit. Da könnten wir leicht enttäuscht werden. Wir haben keine Garantie für glückliche Umstände in unserem Leben. Christen haben zu allen Zeiten gelitten und mitgelitten, aber auch mitten im Leid ganz starke Akzente von Gott her gesetzt. Also wir folgen Jesus nicht um eines Vorteils willen, sondern um seiner selbst willen. Er, die Beziehung zu ihm ist unser Glück. Aber um so im Leid festzustehen, brauchen wir diese persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus Christus, einen eindeutigen Jesus-Bezug, sonst verlieren wir den Glauben, sobald es hart auf hart kommt. Wir haben bei Gott keine Versicherung gegen Leid abgeschlossen, aber wir vertrauen einem Gott, dessen übernatürliche Wirklichkeit mitten im Leid erfahrbar ist. Und dafür haben wir viele Zeugen durch die ganzen Jahrhunderte. Wir vertrauen einem Gott, der mit uns leidet und uns im Leid tröstet. Ja, wir glauben, dass unser Gott uns sogar Freude mitten im Leid schenken kann und diese zerstörerische Macht des Leidens in unserem Leben stoppt und bricht. Und Paulus führt, und das ist bemerkenswert, noch einen dritten Akteur in diesem Seufzen an, und zwar den Heiligen Geist, Gottes Geist. Er schreibt ab Vers 26, Gottes Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wissen wir doch nicht einmal, was wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, dass der Geist für uns betet, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet so, wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. Lassen wir das einmal ganz tief an uns heran. Paulus nimmt hier uns alle, die wir das hören und lesen, mit und lässt uns in Gottes Herz schauen. Wenn die Schöpfung zerstört wird, wenn Menschen leiden, wenn sie hungern, wenn ihnen Gewalt angetan wird, wenn Schmerzen einen Menschen quälen, wenn wir nicht aus noch ein wissen, dann seufzt es in Gott selbst mit uns. Gottes Geist ist nicht unser Verkläger, er ist unser Fürsprecher. Gottes Geist verstärkt unser Seufzen vor Gottes Thron. In der Bibel erfahren wir an vielen Stellen, was der Geist Gottes bei uns bewirkt. Zum Beispiel, dass wir glauben können, dass sich Gaben und Frucht in unserem Leben entfalten, dass wir Kraft bekommen, Gottes Willen zu tun. Aber in diesem Kapitel setzt Paulus den Akzent anders. Er beschreibt nicht, was Gottes Geist bei uns, sondern was Gottes Geist bei Gott in der Gemeinschaft Gottes bewirkt. Gottes Geist ist das große Empfinden, das starke Erbarmen, das göttliche Gebet. Der Heilige Geist ist der Dolmetscher unserer Nöte. Er trägt jede Träne, jede Sorge, jeden Schmerz vor Gottes Thron. Er seufzt in uns. Er seufzt mit uns. Er seufzt über uns. Er seufzt für uns. Und er wird erhört, denn wenn er seufzt, dann bringt er etwas in der Gemeinschaft Gottes zum Klingen. Wenn er Gottes Erbarmen herausfordert, dann weckt er das, was Gott sowieso zutiefst will, was Gottes Wesen entspricht. Und vielleicht können wir uns vorstellen, warum es nichts macht, wenn er einfach seufzt ohne Worte. Denn in der Gemeinschaft Gottes besteht ein Einvernehmen, das sogar wortlos ist. Wir dürfen in dieser Bibelstelle Gott und seinem Erbarmen für uns direkt ins Herz sehen. Das, was wir bei Jesus sehen, wenn wir die Berichte der Evangelien lesen, nämlich dieses große Erbarmen, das sehen wir genauso jetzt vor uns im Himmel. Im Himmel ist pures, reines Erbarmen für uns und unsere Situationen. Also in Römer 8 stellt Paulus ein dreifaches Seufzen heraus. Und er zieht uns förmlich mit hinein. Und ich denke, Paulus macht klar, nur wer mitseufzt, wer mitleidet, der darf auch fortfahren mit dem nächsten Vers und hat eine Berechtigung zu sagen und das auch mit Inbrunst zu verkünden, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten geschieht. Wer Gott liebt, wer mit Gott im Bund ist, der empfängt Kraft mitten im Leid, die Hoffnung festzuhalten, weil er selbst getragen wird. Gottes Zusage ist kein netter Anstrich über irgendeine harte Wirklichkeit, kein billiges ist ja nicht so schlimm oder wird schon wieder. Gottes Zusage, dass denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken muss, das ist ein göttlicher Widerspruch, den wir hier hören sollen und in den er uns einlädt, mit einzutreten. Denen, die Gott lieben, soll alles zum Guten dienen. Das ist ein göttlicher Widerspruch gegen und in allem Leid. Gott spricht hier ein ganz entschiedenes Nein zu allem, was zerstört. Gott setzt ein Aber in unsere Welt, ein Aber gegen das, was natürlich geworden ist und von selbst geschieht. Unsere Menschheit ist ja nicht besser geworden über die Jahrhunderte. Nach der Aufklärung, da hatte man gehofft, dass die Vernunft endlich alle Barbarei besiegt. Aber dann zogen erst recht zwei Weltkriege über Europa weg. Von selbst dient uns überhaupt nichts automatisch zum Guten. Von selbst wird gehungert, vom Tamor zerfressen, einsam geweint, das letzte Hemd weggenommen, mit kranker Seele gelitten. Das geschieht alles von selbst und es geschieht jeden Tag. Von selbst dient uns nichts automatisch zum Guten. Gegen dieses von selbst, gegen die Entfremdung der Schöpfung vom Schöpfer, setzt Gott sein Aber. Und dieses Aber ist das Aber eines Erbarmers. Es ist das Aber der Heilungen Jesu. Es ist das Aber der göttlichen Vergebung. Es ist das Aber seiner Befreiung von bösen Mächten. Es ist das Aber gegen das Ängstigen unserer Seele. Es ist sein Aber in der Auferstehung. Gott sagt, mein Aber hat bereits am Kreuz und an Ostern gesiegt. Und dieser Sieg soll immer wieder in eurem Leben und vollends offenbar werden. Der Geist Gottes wird erhört. Jedes Seufzen der Leidenden wird erhört werden. Gott gibt uns ein Versprechen, dass er alles wenden wird. Leid will uns beugen, aber es soll nicht siegen. Krankheit will uns zerfressen, aber sie soll den Kürzeren ziehen. Bosheit will uns kleinkriegen, aber noch aus dem Schlechtesten lässt Gott Gutes erwachsen. Gottes Zusage ist ein vollmächtiger Einspruch und Widerspruch gegen die Macht des Bösen. Ein Widerspruch, der, wie wir hier sehen, aus dem Seufzen geboren wird und erwächst. Und wer mit Jesus Christus im Bund ist, und wir sind nachher alle eingeladen, erstmalig oder erneut in diesen Bund zu treten, wenn wir Abendmahl feiern. Wer in diesen Bund tritt, der darf auch in dieses Seufzen mit einstimmen und in diesen Widerspruch, dass wir Leben und Hoffnung ergreifen und verbreiten dürfen. Gott ist nicht im Pakt mit dem, was zerstört. Gott duldet es nicht, dass Tumore und Schmerzen und Gewalt und Hunger das letzte Wort haben. Gott findet sich niemals damit ab. Und gerade deshalb brauchen wir uns damit auch nicht abfinden. Nicht mit den Dingen, die zerstörerisch sind in unserem Leben, im Leben unserer Mitmenschen oder in unserer Gesellschaft. Gott tut es auch nicht. Und deshalb stehen wir für das Leben und die Hoffnung ein. Egal wie es aussieht und was geschieht. Wir beten weiter. Wir seufzen weiter. Und wir finden uns mit dem Zerbrochenen nicht ab. Wir beten weiter um Wiederherstellung und um neue Hoffnung. Weil Christen Gott lieben, können sie sich in diesen Widerspruch hineinstellen und lassen sich durch nichts von Gottes Zielen, der Hoffnung und vom Leben abschneiden. Denn die Gott lieben, die wissen, Gott bricht dem Bösen das Genick, dass es uns dienen muss, zum Guten. Und darauf dürfen wir vertrauen. Aber, sagt Gott, es muss dir zum Guten dienen. Nicht, weil das automatisch so ist, sondern weil ich das, was dich quält, biege, drehe, bewege, wende, beende, besiege, bis es dir dient und aus dem Seufzen am Ende ein Jubel wird. Aus dem Tod Leben. Am Ende soll Leben stehen, Freude, Heil, Stärke, Gemeinschaft, wiederhergestellte Beziehungen, volles Genüge. Dazu ist Jesus gekommen. Und Jesus hat das letzte Wort. Jesus ist Gottes letztgültiges Wort an uns. Und davon, dass uns alles zum Besten dienen muss, dürfen nur Leute reden, die Gottes leidenschaftliches Aber kennen. Die sich in den Widerspruch durch alles Mitleiden hindurch stellen. Wollen wir uns in Gottes Mitleiden und in seinen Widerspruch stellen? Wollen wir das? Darum vergleicht Paulus das Leben in Vers 22 mit den Wehen einer Frau, die gebiert. Übertragen auf unsere Zeit, denn es gibt ja kaum noch Hausgeburten, könnten wir also sagen, darum vergleicht Paulus das Leben mit einem Kreissaal und eben nicht mit einem Sterbezimmer. In beiden Räumen wird gelitten. Aus beiden Räumen kann es wimmern und stöhnen und schreien. In beiden Räumen fließt Blut, werden Tränen vergossen und ums Leben gebangt. Aber in dem einen Raum, im Sterbezimmer, dient alles dem Sterben. Und in diesem Raum brauchen wir uns nicht aufhalten, weder zum Leben noch wenn es zum Sterben geht. Dort müssen wir nicht sein. Wir dürfen durch Jesus Christus das Leben wählen und sozusagen in diesem Bild gesprochen in den Kreissaal überwechseln, in dem alles dem Leben dient. Die Tränen müssen zum Guten fließen. Der Schmerz muss zum Guten dienen. Das Blut muss zum Guten fließen. Und das hat Jesus unter Beweis gestellt am Kreuz von Golgatha. Jesus hat mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung für uns erreicht, dass neues Leben geboren wird und alles in unserem Leben dem Guten dienen soll. Unser Leben, sagt Paulus, ist ein Kreissaal zum Leben von Ostern her, von der Auferstehung Jesu her. Unser Leben braucht kein düsteres Sterbezimmer sein. Ich weiß nicht, woran du jetzt denkst in deiner Situation, was bei dir persönlich tot ist, fast wie abgestorben, menschlich gesehen schon aussichtslos, fast abgehakt. Aber du kannst heute in Gottes Widerspruch eintreten, mit einstimmen und das Leben wählen. allem Zerstörerischen in deinem Leben kannst du heute ein göttliches Dennoch und ein göttliches Trotzdem entgegenschleudern. Trotz allem kannst du jederzeit Leben und Hoffnung wählen und weitergeben. Dazu sind wir berufen. Dazu schreibt Paulus dieses ganze Kapitel des Trostes. Gottes Leben und Hoffnung dürfen wir in die Welt tragen und verkündigen. Wer als Kind Gottes lebt, der weiß sich von Gott getragen und wird tragfähig. Der kann mit anderen Menschen leiden. Ein Beispiel geben, wie in dieser Theaterszene, sich Zeit für Menschen nehmen, für sie da sein, stark an ihrer Seite sein. Dann leben wir dafür, andere zu ermutigen. Wir sollen alle Gewissheit haben, dass wir Gottes Kinder sind und Gott eine wunderbare Zukunft für uns hat. Und auf dieser Grundlage halten wir dann auch die Spannung aus, die bleibt zwischen dem Seufzen und dem Widerspruch. Aber es muss uns alles, alles, alles zum Guten dienen. Das ist beschlossen bei Gott. Und so endet dann auch dieses Trostkapitel mit den Versen 31 folgende. Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er da noch uns etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er vor Gott für uns ein. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Man geht wirklich mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir, Herr, gehören, werden wir überall verfolgt und getötet, wie Schafe werden wir geschlachtet. Und auch wenn der Text 2000 Jahre alt ist, sehen wir, dass es heute immer noch geschieht. Und wollen wir besonders nächsten Sonntag an verfolgte Christen denken. Aber Paulus schreibt weiter, aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns dein Herz offenbarst, dass du uns dein erbarmendes Herz zeigst, indem du deinen Sohn sendest und wir dir, Jesus, ins Leben sehen dürfen und aufs Kreuz. Und dass du für uns gegangen bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du mitseufst, dass du mitleidest und dass jedes Seufzen vor deinem Thron aufgehoben wird. Und danke, dass wir wissen, dass Leid nicht das letzte Wort ist, sondern dass wir einen starken Erbarmer haben, der alles Leid wenden, ummünzen will und kann in unserem Leben. Und Herr, wenn wir heute Abendmahl miteinander feiern und daran denken, dass du, Jesus Christus, für uns gekommen bist und die Brücke geworden bist über den Abgrund der Distanz, über alle Schuld, dass wir die Gewissheit haben dürfen, Kinder Gottes zu sein und eine Zukunft zu haben und in deinen Möglichkeiten zu leben, dann schenk uns dieses Vertrauen, in diesen Bund zu treten, wieder neu zu treten, bewusst zu treten. Komm, Heiliger Geist, und schenk du uns die Gewissheit, dass wir Kinder Gottes werden dürfen und dass es das Beste ist, wenn wir dir unser Leben anvertrauen. Amen.